Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Ein Mann, der plötzlich eine Frau ist, in Berlin. Zwei Operninszenierungen, die den Graben zwischen Bühne und Wirklichkeit überwinden, in Amsterdam. Ein Kunstfestival, das immer wieder auf der Höhe der Zeit sein möchte, in Linz. Und eine Ausstellung über ein nationales Architekturdenkmal, über dessen Inneres mal wieder debattiert wird, in Frankfurt. All das erwartet Sie in den kommenden 23 Minuten. Schön, dass Sie zuhören. Nach Berlin zunächst und eigentlich auch nach Großbritannien. Virginia Woolfs Roman Orlando aus dem Jahr 1928 gilt als Klassiker der feministischen Literatur. Der schöne, adlige Orlando lebt mehr als 4 Jahrhunderte, ohne merklich zu altern, und wacht in der Mitte seines Lebens eines Morgens als Frau auf. An der Schaubühne hat jetzt Katie Mitchell diesen Roman inszeniert, und das passt, denn die britische Regisseurin hat sich schon oft mit feministischen Stoffen auseinandergesetzt. Nun also auch in Berlin. Barbara Behrendt sagt, wie es war.
Und dann erwachte Orlando. Er streckte sich. Er erhob sich. Er stand aufrecht in völliger Nacktheit vor uns. Und uns bleibt keine Wahl, als zu gestehen, er war eine Frau.
Es ist die Schlüsselszene in Virginia Woolfs Roman. Gerade noch englischer Gesandter in Konstantinopel erwacht Orlando nach einem 7-tägigen Schlaf.
Orlando stand splitternackt da. Kein menschliches Wesen seit Anbeginn der Welt sah je hinreißender aus. Orlando war eine Frau geworden, das ist nicht zu leugnen. Aber in jeder anderen Hinsicht blieb Orlando genauso, wie er gewesen war.
Auf der Bühne verdeckt die Schlafzimmerwand den Blick auf die Verwandlung. Den magischen Moment kann man nur auf der großen Leinwand darüber miterleben. Die zarte Jenny König steht mit ihrem roten, wallenden Haar nackt vorm Spiegel in der historischen Filmkulisse und lässt herrlich kindisch mit Entzücken die neuen Brüste wippen. Woolf hat 1928 das beschrieben, was man heute Gender Fluidity nennt, ein Changieren zwischen Geschlecht und sexueller Orientierung. Ob Orlando Mann oder Frau ist, ist für die Identität völlig nebensächlich. Nur die Erwartungen der Gesellschaft verändern sich mit dem Geschlechterwechsel.
Wissen Sie, ich war 30 Jahre lang ein Mann. Ich erinnere mich noch genau, also ich hielt eine Königin im Arm, eine andere Dame oder ja zwei. Und ich erinnere mich noch genau daran, wie ich als junger Mann darauf bestand, dass Frauen keusch, parfümiert, gehorsam und ja, exquisit gekleidet sein müssen. Jetzt werde ich am eigenen Leib für diese Wünsche bezahlen.
Für die Frauenbewegung wollte sich Woolf nicht vereinnahmen lassen. Der Roman sprüht vor kühnem Witz, Ironie und dem, was man später magischen Realismus nennen sollte. Eine leichte Satire, auch auf die literarische Gattung der Biografie und auf den Literaturbetrieb, dessen Saturiertheit Woolf wunderbar giftig ausstellt. Angesichts der Verwirrung in Orlandos Leben muss sich die Erzählerin zwischendurch ratsuchend an den Leser wenden und umgekehrt. Dafür sitzt Kathleen Gavlitsch in einer Sprecherkabine und liest weite Teile des Romans vor. So wird zwar der suffisante Tonfall des Originals hörbar, dafür bleibt der Abend eine bebilderte Erzählung, die nur hier und da von der direkten Rede der Schauspieler unterbrochen wird.
Sie war in den Künsten ihres Geschlechts noch nicht sehr bewandert. Und da sie einem Mann keins mehr über den Schädel geben oder ihm mit dem Degen den Leib durchbohren konnte...
Kann ich nicht.
Nö.
Was?
Fing sie eine Schmeißfliege, quetschte ihr sanft das Leben aus dem Leib.
Jenny König und Konrad Singer als ihr bräsiger Verehrer werfen ironisch genervte Blicke in die Kamera. So pointiert und komödiantisch dieser Abend ist, so nah an Woolfs Sprache und Gedankenwelt, so wenig traut er doch den Mitteln des Theaters. Noch mehr als sonst bei Mitchells hochtechnisierten Inszenierungen erübrigt sich der Blick auf die dunkle Bühne über weite Strecken. Kulissen werden verschoben, Kameras gerollt, fast 90 Kostüme am Bühnenrand gewechselt. Ein technisch perfektionierter Vorgang, bei dem die Spieler allerdings zu Erfüllungsgehilfen des Films werden. Sie sind nicht in Kontakt mit dem Publikum, sondern mit der Kamera. Viele Bilder sind zudem voraufgezeichnet. Orlando, der durch Mohnblumen streift, im Laub unterm Eichbaum. Orlando vor historischen Herrenhäusern, später dann als Frau im Flugzeug und im Auto durch das verregnete London von heute. Perfekt ausgeleuchtete Bilder, die die Zeitreise der Hauptfigur detailliert illustrieren und ironisch sprechen. Ein komischer, fast karikaturesker Abend, der in all seiner Technisierung aber das Schauspiel selbst, die lebendigen Menschen auf der Bühne, unlebendig wirken lassen. Das ästhetische Konzept scheint zunächst zum Inhalt zu passen. Realität trifft auf Projektion, Schein auf Sein. Doch bald wirkt das Korsett, in das Mitchell ihre Spieler zwängt, so starr wie jenes, das den Geschlechtern auferlegt wird. Bei aller Perfektion bleibt ein Unbehagen, wie hier das mediale Bild den Körper von der Bühne verdrängt.
Virginia Woolfs Orlando an der Berliner Schaubühne Barbara Behrendt war für uns in der Premiere. Die beiden Opern Pagliacci von Ruggero Leoncavallo und Cavalleria Rusticana von Pietro Mascagni werden häufig zusammengespielt, obwohl sie außer der etwa zeitgleichen Uraufführung gar nicht viel gemeinsam haben. Auch der kanadische Regisseur Robert Carson hat beide Stücke nun gemeinsam auf die Bühne gebracht in Amsterdam. Unser Opernkritiker Uwe Friedrich hat sich die Sache angesehen. 1892 die eine, 1890 die andere Premiere. Ob Carson denn weitere Gemeinsamkeiten zwischen beiden Werken findet, das habe ich ihn gefragt.
Er inszeniert beide Opern eindeutig als Gegenwartsstücke, gar nicht mit irgendwelcher italienischen Deko. In Pagliacci kommt ja eine reisende Schauspieltruppe auf einen Dorfplatz und dann kommt es zu einem Eifersuchtsdrama. Canio, der Prinzipal, ersticht seine Gattin Nedda, weil er sie erwischt hat. Und im zweiten Teil in Cavalleria Rusticana geht es ja um die Bauernehre, um verstoßene Frauen, um Untreue. Die Geliebte Turidus hat geheiratet, der Mann ist eifersüchtig und wird dann Turido umbringen. Dieser ganze, ja, Folklore-Kram, der ist vollkommen weg. Und Robert Carson erzählt stattdessen, was er gerne macht. Das ist ein Thema, das man bei ihm immer wieder findet. Theater auf dem Theater. Wie verschwimmen die Grenzen zwischen Künstlerleben und echtem Leben? Was ist ein Künstler überhaupt? Ist ein Künstler was Besonderes oder eben doch nicht? Und das ist interessanterweise dann sogar, kann man das sehen, als ein Kommentar zu dieser ganzen MeToo-Debatte, wo jetzt ja auch die Theaterkünstler in verschiedene Skandale kommen, hat wer wen angefasst oder ist wie übergriffig geworden.
Dann bleiben wir trotzdem jetzt mal bei den Stücken und da der Reihe nach. Bei Pagliacci liegt ja nach dem, was Sie gerade gesagt haben, schon im Stück begründet, dass die Grenzen zwischen Kunst und Leben überschritten werden. Wie sieht das aber jetzt konkret bei Carsons Inszenierung aus?
Er hat sich von Radu Borusescu als Bühnenbild fast nur Vorhänge auf die Bühne stellen lassen, die sich öffnen und schließen, sehr kunstvoll, sehr geheimnisvoll auch. Dann dreht sich dieses Proszenium, wir sehen die Bühne von hinten und sehen, wir sind in einer Aufführungs- oder Probensituation, ist gar nicht so wichtig, aber wir sind eben im Theater. Der Chor kommt aus dem Zuschauerraum. Es geht auch immer mal wieder das Saallicht an. Es gibt einen Moment in der Übergangsmusik von Vesti la Giubba, dem berühmten Tenorhit, in die dann Theaterhandlung. Und da zieht sich dieser Canio um von seiner Straßenkleidung in die Clownskleidung. Und das ist exakt dasselbe Kostüm. Er bleibt derselbe, egal ob er jetzt eine Rolle spielt in einem Stück oder nicht. Er bringt sich selbst immer mit in alles, was er macht. Und das ist wirklich sehr berührend.
Cavalleria Rusticana, da geht es nicht um mordende Schauspieler, sondern um männliche Ehrenvorstellungen, um Eifersucht, Sozialkontrolle. Und daraus wird ein Künstlerdrama?
Auch da, und zwar mit dem gleichen Ansatz. Wir sehen wieder eigentlich sogar eine Aufführung in der Amsterdamer Oper, gezeigt auf der Bühne, immer wieder gebrochen. Wir sehen die Schminktische, wir sehen wiederum den Chor, der sich die Kostüme anzieht. Und doch bleiben sie dieselben. Also stilistisch so klar, so kühl gezeigt, Verbindungsmotive zwischen den beiden Stücken, zwischen den beiden Inszenierungen hergestellt. Und auch da ist wieder der, ja, wirklich Erkenntnisprozess geradezu. Das sind ganz einfache Menschen, die etwas besonders gut können, nämlich spielen und singen. Ansonsten haben die genau dieselben Eifersuchts-, sexuellen Begehrensprobleme wie jeder andere Mensch und dürfen auch genau dieselben Dinge wie Sie, ich, wie die Hörer, wie die Zuschauer, beziehungsweise dürfen auch bestimmte Dinge nicht. Und hier geht es eben darum, was passiert, wenn Künstler die Grenzen überschreiten.
Die Besetzung liest sich erstklassig. Hat es auch auf der Bühne funktioniert?
Unbedingt. Das ist wirklich eine großartige Sängerschar, die dort versammelt wurde. Vor allen Dingen Santuzza, Anita Rachvelischvili und Turiddu Brian Jade. Da muss man lange zurückdenken, um so stilvollen, mühelosen und gleichzeitig überwältigenden Gesang zu hören.
Herr Friedrich, was Sie gesagt haben, klang ziemlich begeistert.
Absolut. Lorenzo Viotti muss ich noch erwähnen, den jungen Dirigenten, der das kurzfristig übernommen hat. À la Bonheur, das Philharmonische Orchester spielt großartig. Es ist hochemotional, ohne jemals sentimental oder kitschig zu sein. Die Sänger können brillieren. Es ist ein berührender, ein großartiger Abend. Das ist einer der Abende, für die man in die Oper gehen will.
Schwärmte Uwe Friedrich heute Nachmittag frisch zurück aus Amsterdam. Wohl kein Kunstfestival der Gegenwart hat sich immer wieder so sehr verändern müssen und wollen wie die Ars Electronica in Linz in Oberösterreich. Müssen, wollen, das liegt am eigenen Anspruch. Ein Festival zur Präsentation und Förderung von Kunst in enger Verbindung mit digitaler Technik und gesellschaftlichen Fragestellungen. Das möchte man nämlich sein und das schon seit 1979, inzwischen also seit 40 Jahren. Über die Frage, was sich in diesen 4 Jahrzehnten gerade im Hinblick auf digitale Technik so alles getan hat, müssen wir wahrscheinlich noch nicht einmal nachdenken. Das liegt auf der Hand. Jede Ars Electronica ist also auch so etwas wie ein Rennen gegen die und mit der Gegenwart. Wie dieses Rennen im Jahr 2019 aussieht, das sagt Philipp Artelt.
Es erinnert irgendwie an futuristischen Krieg. Auf dem Boden in einer großen Halle des Festivals Ars Electronica fahren kleine Roboter. Immer wieder schießen sie mit grünen Laserstrahlen durch die Gegend und machen dazu rhythmische Geräusche. Aber irgendwie ist es dann auch wieder putzig, denn die Roboterchen haben weiße Fellüberzüge. Lasermäuse heißen sie. Erdacht hat sie der japanische Künstler Sokano. Die Mäuse agieren nicht ganz zufällig. Sie besitzen eine Schwarmintelligenz, so wie Fische oder Bienen. Nur, dass man normalerweise die Kommunikation des Schwarms, das Netzwerk, nicht sehen kann. Bei den Lasermäusen ist das anders. Sie kommunizieren mit für uns Menschen sichtbaren Laserblitzen. Schwarmintelligenz, künstliche Intelligenz, das sind Dauerbrenner auf den Festivals der vergangenen Jahre. Und immer wieder spielt auch die Emotion der Maschine eine Rolle.
Ich habe bei Menschen beobachtet, wie sie sich streicheln und lieben. Ich will auch Zuneigung erfahren.
Ein Computerbildschirm, daneben ein Objekt, das entfernt an eine Computermaus erinnert. Edles, schwarzes Holz mit eleganten Kanten. Streichelt man es, dann freut sich der Computer und manchmal vibriert der Handschmeichler dann sogar.
So ist es gut.
Der junge Künstler Noah von Stietenkron hat zusammen mit einem Studienkollegen diese Idee entwickelt.
Es hat sich oft gezeigt, dass wenn Kinder ganz ohne menschliche Zuneigung oder Nähe aufwachsen, dass sie dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit psychopathische Züge entwickeln. Und im Endeffekt haben wir das umgelegt auf KI.
Die künstliche Intelligenz bettelt um Nähe. Und so fühlt man sich wieder in die Vergangenheit versetzt, zu Maschinen wie dem psychopathischen Roboter HAL 9000 aus dem Film 2001 Odyssee im Weltraum. Seit 1979 beschäftigt sich die Ars Electronica mit solchen Themen. Die Kunst ist neben den Zukunftsfragen bis heute ein wichtiger Teil geblieben. Und so gibt es dieses Jahr erstmals eine eigene Veranstaltungsreihe über künstliche Intelligenz und Musik. Der Computer als Komponist im Stil Mahlers, Mozarts oder Bachs, das ist heute möglich. Aber nicht jeder setzt auf die neue Technologie. Der österreichische Klangkünstler Peter Kutin hat einen Klapphotez gebaut, eine Art Windrad, das auf den Feldern der Bauern die Vögel verscheuchen soll. An Peter Kutins Windrad sind Lautsprecher angebracht, die in der Kreisbewegung ihren Klang im Raum verteilen. Klänge, Obertöne, Lichtblitze und geometrische Formen von LEDs an den Flügeln des Rades verschwimmen im Dunkel zu einer faszinierenden Symphonie. Komponiert von Hand, ohne künstliche Intelligenz.
Das Artificial Intelligence in Music wird gerade total inflationär. Es gibt so viele Projekte, die das Gleiche machen in diesem Bereich. Mich nervt das wirklich schon total.
Erfolg hat Kutin trotzdem oder gerade weil er gegen den Trend arbeitet. Er hat für sein Werk eine goldene Nika bekommen, den Preis der Ars Electronica für digitale Musik und Klangkunst.
Aus Linz berichtete von der Ars Electronica der 40. Philipp Artelt. In der Frankfurter Paulskirche wird jedes Jahr zur Buchmesse im Herbst der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen, aus gutem Grund. Hier tagte einst die Frankfurter Nationalversammlung, das verfassungsgebende Gremium der 1848er Revolution. Als architektonisches Symbol aber hat die Paulskirche eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie bis auf die Grundmauern zerstört und im unmittelbaren Nachkriegsdeutschland 1948 wieder aufgebaut. Allerdings nicht als historische Rekonstruktion, sondern als innen bewusst nüchterner, moderner Raum, in der die ein Jahr später gegründete Bundesrepublik demokratische Bescheidenheit lehren sollte. Daran gab es schon immer Kritik. Von einer zweiten Zerstörung war die Rede. Und nun wird wieder diskutiert, ob man nicht vielleicht doch den Urzustand von 1848 wiederherstellen sollte. Die Paulskirche muss nämlich grundlegend saniert werden. Das wäre die Gelegenheit. Quasi als Grundlage für die Debatte gibt nun das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt einen Überblick über die Baugeschichte und ergreift auch Partei. Paulskirche, ein Denkmal unter Druck, heißt die Ausstellung, die Christian Gampert gesehen hat.
Nur Masochisten werden sich in der Frankfurter Paulskirche rundum wohlfühlen. Man betritt sie durch ein düsteres Untergeschoss mit einer Rotunde, um die herum Johannes Grutzke 1987 seinen ziemlich pathetischen Zug der Volksvertreter gemalt hat. Dann strebt man in einem imposanten Treppenhaus zum Lichte empor, in den gegenüber dem Originalzustand angehobenen, in den ersten Stock versetzten Parlamentssaal, der in seiner dogmatischen Kahlheit den Charme einer Leichenhalle verströmt. Dies also ist die Wiege der Demokratie in Deutschland. Oder vielmehr das, was von ihr übrig ist. Wer hier sitzt, steht oder an der blankpolierten, sterilen Kanzel redet, manch einer wird in diesem Ambiente auch das Bedürfnis zu knien verspüren, wird und soll sich als Büßer fühlen. Das Groteske ist nun, dass genau dies beabsichtigt ist. Als im November 1946 eine Planungsgemeinschaft um den Kirchenarchitekten Rudolf Schwarz über den Aufbau des im Zweiten Weltkrieg zerstörten historischen Orts nachdachte, wollte man keineswegs zurück zum Originalzustand, sondern in den verbliebenen Außenwänden des klassizistischen Ovals einen so strengen Raum schaffen, dass darin kein unwahres Wort möglich sein sollte. Ob das gelungen ist, mag man angesichts so mancher Friedenspreisrede bezweifeln. Aber die Absicht, einen demokratischen Neuanfang architektonisch darzustellen, die ist erkennbar. Und für die Ausstellungsmacher nun ein Grund, vehement für den Erhalt des Status quo zu plädieren. Kurator Maximilian Liesner.
Die Paulskirche, wie wir sie jetzt vorfinden, ist das Denkmal für die Ursprünge der deutschen Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist eines der absolut frühesten Wiederaufbauprojekte in Deutschland überhaupt, weil die Wiederaufbauplanung quasi direkt nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt hat, mit dem Gedanken daran, dass das zukünftige Parlament in der Paulskirche tagen würde.
Ja, Frankfurt wollte Hauptstadt der künftigen Bundesrepublik werden. Es kam dann anders und die Paulskirche wurde nun zum Zentrum deutscher Debattenkultur mit allen Ambivalenzen. Aufschlussreich ist, dass die Paulskirche im Deutschen Architekturmuseum mehr als Signum der Bundesrepublik verstanden wird, denn als Denkmal der Frankfurter Nationalversammlung. Also mehr 1948 als 1848. Von 1848 ist die Außenhaut, der Rest ist angestaubte Nachkriegsmoderne. Und es ist
gerade deshalb so spannend, weil sich verschiedene Zeitschichten dort finden und es in diesem Gebäude um beide Demokratien geht.
Aber gibt es nicht gute Argumente für die Rekonstruktion des Originals, wie sie jetzt von manchen gefordert wird? Fairerweise präsentiert die Ausstellung die gesamte Geschichte des Denkmals, nicht nur die Skizzen und Diskussionen der Nachkriegsplaner, die zum Teil leider mit den Nazis verbandelt waren, sondern vor allem die zeitgenössischen Darstellungen der 1848er Zeit. Sie zeigen im schön zentrierten Parlamentsraum vor allem die berühmte Empore, auf der das Volk Platz nehmen durfte. 2000 Menschen, auch Frauen. Es geht die Sage, dass die Frauen den Parlamentariern, natürlich nur Männern, von oben einsagten, was sie zu beschließen hätten. Genau diese Empore fürs lärmende Volk aber wurde der pietistischen Nüchternheit geopfert, die den Saal jetzt prägt. Auch dies ein Zeichen im Sinne der herrschenden politischen Klasse? Guter Rat ist hier nirgendwo. Rekonstruktionen wirken oft muffig und falsch, der derzeitige Zustand ist frugal und unfroh. Aber wie soll man überhaupt authentisch rekonstruieren? Mit welchem Material? Nach welchen Skizzen? In der Frankfurter Debatte sind die Linken interessanterweise die beharrenden Kräfte für den Status quo. Die Rechte, inklusive AfD, plädiert für Rekonstruktion und nimmt 1848 für sich in Anspruch. Die normalen politischen Konfliktlinien kommen da hübsch durcheinander. Wie in Berlin, das zwar die modern umbaute Gedächtniskirche hat, aber eben auch ein hybrides Stadtschloss.
Christian Gampert berichtete aus Frankfurt. Die Kulturmeldung von heute hat Jörg Biesler und da geht's weiter mit dem Thema Sanierung.
Ja. Zum Glück gibt es hier nicht mehrere Zustände, auf die man möglicherweise zurückgehen könnte. Der Architekturwettbewerb für die denkmalgerechte Sanierung der Staatsbibliothek in Berlin ist entschieden. Der erste Preis geht an das Hamburger Büro GMP von Gerkan, Mark und Partner. Das 1978 eröffnete Gebäudeensemble gehörte zu den großen Kulturprojekten der jungen Bundesrepublik. Es wurde, wie auch die nahegelegene Berliner Philharmonie, von Hans Scharoun und Edgar Wisniewski entworfen. Mit ihrer goldglänzenden Fassade setzt die Bibliothek nach außen ein Zeichen für die Bedeutung von Bildung und Kultur. Im Inneren zieht sich eine Leselandschaft bandartig über 160 Meter in einer 3 Etagen hohen Halle, ohne Trennwände, mit eingehängten Plateaus, Balkonen und Galerien in unterschiedlichen Höhen. Durch die Sanierung soll das Haus zugleich für eine zeitgemäße Bibliotheksnutzung umgestaltet werden. Dazu soll die berühmte, großzügig verglaste Halle um ein Café erweitert und für die Stadtgesellschaft geöffnet werden. Die Staatsbibliothek an der Potsdamer Straße gilt auch mit ihrer Kunst am Bau von Erich Reuter, Alexander Camaro und Günter Sümmank als herausragendes Beispiel der Architektur der Moderne. Der mexikanische Maler und Bildhauer Francisco Toledo ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Er galt als Mexikos bedeutendster zeitgenössischer Künstler. Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador würdigte ihn nicht nur als großen Maler, sondern auch als herausragenden Kulturförderer. Die Kunst trauert, schrieb Obrador. Der Maler sei ein authentischer Verteidiger der Natur, Gebräuche und der Traditionen des mexikanischen Volkes gewesen. Toledos Werke thematisieren aber auch die Gewalt in seinem Heimatland. Motivisch greifen sie die Bildwelt traditioneller mexikanischer Kulturen auf, mit intensiver Farbigkeit und rätselhaften, mythologisch aufgeladenen Tierbildern. Vor einigen Jahren schenkte Toledo seiner Heimat ein Museum, das Institut für Grafische Kunst in seinem Geburtsort Oaxaca. Dort setzte er sich auch für den Schutz historischer Gebäude und Grünflächen ein und half sie in Zentren für Kunst und Gärtnerei zu verwandeln. Auch gegen internationale Fastfood-Ketten organisierte Toledo Protest. Für sein Engagement wurde Francisco Toledo im Jahr 2005 mit dem Right Livelihood Award, dem sogenannten alternativen Nobelpreis, ausgezeichnet. Die Verleihung der Goldenen Kamera wird künftig nicht mehr im Fernsehen zu sehen sein. Laut dem Veranstalter der Funke Mediengruppe wird die Preisverleihung im kommenden Jahr vorerst zum letzten Mal als TV-Show im ZDF gesendet. Die Goldene Kamera wurde als Fernsehpreis der Zeitschrift Hör zu im Axel Springer Verlag seit mehr als 50 Jahren vergeben und seit 1994 im ZDF gezeigt. Die Sehgewohnheiten der Zuschauer hätten sich über die Jahrzehnte geändert, heißt es nun von der Funke Mediengruppe, die den Preis seit 2014 vergibt. Es sei Zeit, neue Optionen für die Marke Goldene Kamera auszuloten. Im letzten Jahr war unter anderem die Umweltaktivistin Greta Thunberg ausgezeichnet worden. Als Annäherung an neue Zielgruppen hat das wohl nicht gereicht.
Tja, auch das war Kultur heute. Hier im Deutschlandfunk geht es nach den Nachrichten weiter mit den Informationen am Abend. Themen dann unter anderem die Kanzlerin in China und das geplante Verbot von Plastiktüten. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Danke fürs Zu- und Weiterhören.